unser Glaube wachsen? Wie kann unser Glaube wachsen? Viele von euch kennen wahrscheinlich dieses Kinderlied, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und in der letzten Predigtreihe, die Hartmut gemacht hat, da ging es ja auch darum, wie wir diese Zeiten, die wir mit Gott verbringen, wie wir die gestalten können. Dass wir unterschiedliche Menschen sind, dass wir unterschiedliche Zugangswege haben und dass es für den einen in der Natur besonders gut passt, zu Gott zu beten und Gott zu suchen. Für den anderen, der braucht besonders die Stille, der andere besonders den Lobpreis. Es gibt da verschiedene Wege, wie man diese Zeit gestalten kann. Und wenn wir das machen, ist es dann so, dass unser Glaube kontinuierlich wächst und größer wird und stark wird. Ist es so, wenn wir das machen, dass dann passiert, was wir eben in Johannes 14, Vers 12 lesen, Amen, ich versichere euch, wenn ihr im Glauben mit mir verbunden bleibt, werdet ihr die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, ihr werdet noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Das hat Jesus gesagt. Und wenn wir das machen, lies die Bibel, bet jeden Tag oder unseren Weg, den wir da für uns auch, der vielleicht besonders gut zu uns passt, wie wir mit Gott beten und reden und ihn wahrnehmen, ist es dann so, dass wir dann entsprechend diesen Glauben bekommen, dass das irgendwann in unserem Leben passiert? Ich muss euch heute sagen, nein. Das alleine reicht nicht. Und ich möchte euch das anhand der Bibel aufzeigen, weshalb das alleine noch nicht reicht, nämlich was noch notwendig ist. Und ich möchte nochmal zurückgreifen auf die Predigtreihe. In der Predigtreihe hat Hartmut irgendwann gesagt, Glaube entsteht aus der Begegnung mit Jesus. Oder das kam wahrscheinlich auch öfter vor. Aber Glaube entsteht aus der Begegnung mit Jesus. Und das möchte ich auch nochmal bekräftigen. Ja, der Glaube entsteht, wenn wir Jesus begegnen, wenn wir ihn suchen, wenn wir uns in sein Wort rein vertiefen, wenn wir beten, wenn wir ihn suchen. Dann begegnen wir Jesus und aus dieser Begegnung heraus entsteht Glaube. Aber, und das müssen wir auch sehr deutlich hören, wenn wir alleine dabei bleiben, dass wir sein Wort hören, lesen und dass wir beten, dann bleibt es eine Sache, die nur in unserem Kopf ist. Dann ist es eine Sache, die vielleicht noch so ein bisschen auch ins Herz rutscht. Aber das ist noch nicht das, was dann passiert, wenn wir weitergehen wollen. Das ist ein guter Anfang, wenn wir so gehen, aber es muss noch was weitergehen. Und da möchte ich zu dem Bibeltext kommen, den ich rausgesucht habe für heute. Der steht in Jakobus 2. Und ich mache nochmal kurz zurück. Der ist ein bisschen längerer Bibeltext und ich möchte euch bitten, dass ihr für euch entscheidet, vielleicht die Augen zuzumachen und zuzuhören. Oder wenn ihr sagt, ich lese lieber mit, dann kann ich besser zuhören. Dann macht das so wie es für euch am besten passt. Genau, also der Bibeltext. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich, wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einen geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Dieses Thema, was Jakobus da aufgreift und was auch durch den ganzen Jakobusbrief sich aufzeigt, ist nicht allein ein Spezialthema, was wir nur bei Jakobus finden. Das könnte man vielleicht manchmal meinen, aber dieses Thema, das zieht sich durch die ganze Bibel. Und ich habe jetzt speziell noch mal ein paar Bibelstellen aus dem Neuen Testament, die das auch noch mal sehr, sehr klar auf den Punkt bringen. Matthäus 7, 21, da steht: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und ein paar Verse später, das ist die Einleitung von der Geschichte von dem Mann, der sein Haus auf Felsen baut, oder dem anderen Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Das leitet Jesus so ein, dass er sagt: Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Oder Johannes 3, 36, da heißt das: Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Und dann heißt es aber nicht, wer dem Sohn nicht glaubt, sondern da heißt es: Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Oder noch eine andere Stelle aus 2. Timotheus, da heißt das: So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ich hatte für mich lange Zeit keine Klarheit darüber, wie ist das? Der Glaube, die Taten und was rettet mich und was rettet mich nicht. Ich hatte das für mich lange Zeit nicht sauber sortiert und hatte keine Klarheit da drin. Ich hatte mehr Johannes 3, Vers 16 im Kopf. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich habe gedacht, der Glaube ist doch das Entscheidende. Der Glaube ist doch der, der uns rettet. Und so habe ich das oft gehört und so habe ich vielleicht manchmal sogar unbewusst gedacht, naja, das mit den Taten ist ja zum Glück nicht so wichtig, sondern der Glaube ist ja das Entscheidende. Und zum Glück ist das mit den Taten ja, wird das ja nicht so, steht das nicht so im Vordergrund. Aber das stimmt nicht. Wenn wir uns in die Bibel schauen, dann ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber ist es so, dass wir uns durch unsere Taten den Himmel verdienen können? Können wir durch unser christliches Leben oder durch ein gutes Leben in den Himmel kommen? Und da müssen wir absolut sagen, nein, nein, das bringt uns nicht in den Himmel. Das wissen wir alle. Unsere Taten sind unvollkommen. Unsere Taten reichen absolut nicht aus, dass wir uns irgendwie was bei Gott verdienen könnten. Und ich denke, in diese Richtung haben wir wahrscheinlich schon auch viele Predigten gehört, dass unser Handeln uns nicht in den Himmel bringt. Aber warum gibt es denn all diese anderen Stellen, die eben von den Taten sprechen und die auch betonen, dass die Taten wirklich entscheidend sind und auch absolut wichtig auch sind? Der Punkt ist, die Taten, die bezeugen unseren Glauben. An Jesus glauben heißt eben auch, ihm zu glauben. Also zu sagen, nicht ich glaube nur an Jesus, sondern ich glaube auch ihm. Also das, was er zu sagen hat, das glaube ich. Und ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich glaube an Jesus und glaube ihm, was er sagt, aber ich tue nicht das, was er sagt. Das passt nicht zusammen. Wenn ich ihm wirklich glaube, was er sagt, dann kann es nicht anders sein, als dass ich auch anfange, das zu tun, was er sagt. In dem Bibeltext vorhin, da hieß das an der einen Stelle: Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Man kann beweisen, steht an der Stelle, man könnte auch mal sagen bezeugen. Also die Taten, anhand der Taten wird der Glaube deutlich, der dahinter steht. Oder die bezeugen den Glauben. Und in Vers 19 heißt es da ganz drastisch auch: Glaube alleine reicht nicht, denn die Dämonen, die glauben auch, aber die folgen Jesus nicht. Die Dämonen, die glauben, aber sie folgen Jesus nicht. Also muss da was zusammenkommen. Und ich finde besonders stark dieses Bild in diesem Bibeltext von Abraham. Abraham hat seinen Sohn Isaak. Jeder, der Kinder hat, der weiß, seine Kinder, da hat man eine so große Liebe für. Und das ist das Allerwertvollste, was man in seinem Leben, was man so menschlich gesehen erleben kann. Eigene Kinder, die sind einem so viel wert. Und Abraham hat diesen Isaak, nachdem er so lange auf Kinder und auf Nachkommen gewartet hat. Der Isaak kam so spät. Und Gott hat ihm die Verheißung gegeben: Ich will, dass sie ein großes Volk machen. Und dieser Sohn Isaak, der repräsentierte das. Da war klar, der steht dafür, dass diese Verheißung jetzt Wirklichkeit werden wird. Und dann sagt Gott zu Abraham: Du sollst deinen Sohn opfern. Du sollst einen Altar errichten und du sollst deinen Sohn auf diesen Altar opfern. Und da hat doch alles, was in Abraham gewesen sein muss, hat doch dagegen gesprochen, das zu tun. Jedes Gefühl als Elternteil, als Vater und auch als Mutter würde das genauso gehen. Würde auch sagen: Nein, nie und nimmer will ich doch sowas tun. Ich will doch lieber selber sterben, damit mein Kind leben kann, als dass ich mein Kind opfer. Eher das als das. Und auch diese Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Gott hat ihm doch gesagt: Ich will ein großes Volk aus dir machen. Und dieser Isaak stand doch dafür, dass da dieses große Volk, dass das Wirklichkeit werden kann. Also alles in Abraham muss doch dagegen gesprochen haben, das zu tun. Aber Gott hat ihm das gesagt. Und Abrahams großer Glaube wird daran deutlich, dass er das getan hat. Dass er sich auf den Weg gemacht hat. Er hat nicht zu Gott gesagt: Gott, ich werde diese Bitte, das kann ich nicht tun, das werde ich nicht machen. Sondern er ist tatsächlich auf den Weg gegangen, hat seinen Sohn genommen, sie sind zu dem Berg gegangen, sie haben den Altar errichtet und er hat angefangen, seinen Sohn zu binden und auf den Altar zu legen. Und dann hat Gott Stopp gesagt. Und an dieser Geschichte wird aber deutlich, wie groß das Vertrauen Abrahams war. Abrahams Vertrauen wird dadurch deutlich, dass er entsprechend gehandelt hat und dass er gegen alles, was in ihm war, Gott vertraut hat. Dass er gesagt hat: Gott hat mir etwas gesagt, ich tue das. Ich weiß nicht, warum das Gott will. Ich weiß nicht, was Gott damit vorhat. Aber ich weiß, wenn Gott mir etwas sagt, dann muss ich das tun. Und wenn ich ihm vertraue, dann heißt es, ihm auch zu vertrauen in diesen Dingen auch, wo ich überhaupt nicht weiß, was da dahinter steckt und was Gott damit will. Also Taten bezeugen unseren Glauben. Da möchte ich nochmal ein Beispiel erzählen, auch aus meinem alltäglichen Leben. Es ist so, dass ich Emma immer mal wieder frage, unsere zweite Tochter: Emma, hast du mich eigentlich lieb? Und es ist immer wieder, dass sie sagt: Nee, Papa, dich habe ich nicht lieb. Ich habe Mama lieb, ich habe Greta lieb, ich habe Frieda lieb, aber dich habe ich nicht lieb. Und das ist natürlich irgendwie als Vater erstmal nicht schön, wenn man sowas hört. Aber der Punkt ist, der ganz, ganz entscheidende Punkt ist, wenn sie morgens in den Kindergarten geht und ich bin dann noch zu Hause, weil ich zu Hause arbeite dann erst, dann kommt sie immer zu mir und kommt zu mir, umarmt mich und gibt mir einen Kuss. Das heißt, ich merke an dem, wie sie sich verhält, dass das ganz, ganz anders ist. Nein, sie hat mich total lieb. Und deswegen weiß ich auch, dass sie das so sagt, das ist gar nicht schlimm. Sondern das ist irgendwie so eine Sache als Vierjährige, die man vielleicht noch gar nicht genau weiß, was das heißt, jemanden zu lieben. Oder wie auch immer. Vielleicht macht es sich auch ein bisschen Spaß daraus, mich zu ärgern. Ich weiß es nicht. Aber das Entscheidende ist doch, dass ich merke, nein, sie hat mich lieb. Sie umarmt mich, sie gibt mir einen Kuss und ich bin ihr wirklich wichtig. Daran spüre ich ihre Liebe. An dem, wie sie sich verhält. An dem, was sie tut. Und bei unserem Glauben ist es eben auch so, dass die entscheidende Frage ist, wenn wir sagen, ich glaube Jesus, dass wir auch anfangen, diese Dinge zu tun. Denn unsere Taten, und wenn wir auch selber in unser Leben schauen, unsere Taten, die bezeugen uns, wie groß unser Glaube ist, wie groß unser Vertrauen in Gott ist, dass wir diese Dinge auch tun. Und andersrum müssen wir leider auch ganz selbstkritisch sagen, wenn da Taten fehlen, dann bezeugen die leider auch unseren Unglauben. Dann bezeugen die leider auch unser mangelndes Vertrauen in Gott. Es ist bei uns so, glaube ich, bei uns in Gemeinde, in unserem Christsein und so, wie wir Christsein kennengelernt haben, dass auch das Wissen und die Lehre bei uns ganz, ganz oben anstehen. Das ist so das, was im Kopf passiert. Wir denken, die Lehre und die Predigt in einem Gottesdienst, das ist doch das Entscheidende, das ist das Wichtige. Aber das Problem ist, oder die Gefahr ist, dass wir uns nur darauf konzentrieren, nur auf die Lehre. Und auf der anderen Seite steht nämlich der Gehorsam, das, was wir tun sollen. Und die Frage ist, wo steht unser Gehorsam? Und ich glaube, ganz oft ist es bei uns so, dass unser Wissen steht vielleicht ganz weit oben. Wir kennen vielleicht vieles aus der Bibel, wir haben vielleicht viele Predigten gehört, aber unser Gehorsam, wenn wir es jetzt auf so einem Niveau vergleichen wollen, steht vielleicht manchmal ganz, ganz weit unten. Und ich kann das für mich nur so sagen, dass es so oft ist, dass ich auch so oft nur fixiert bin auf das Wissen und auf das, was ich meine, dass ich erst noch mehr begreifen muss und so. Und mit dem Gehorsam, das haben wir oft viel zu wenig im Fokus und viel zu wenig im Blick. Und wir denken, wir müssen erst unser Wissen perfekt haben und dann können wir immer loslegen. Wir denken, wir müssen noch mehr über manche Dinge wissen und erst dann können wir anfangen. Aber es ist so nicht. Wir sollen jetzt anfangen, sofort. Und ich denke auch, durch immer mehr Wissen kann das auch so sein, sogar so sein, dass wir Angst davor bekommen haben, die Dinge zu tun. Weil wir einen immer höheren Anspruch entwickeln, an dem, wie wir denken, wie das mit dem Handeln sein müsste. Und dann sind wir irgendwie, denken wir, wir müssen noch mehr wissen. Und wir müssen noch mehr wissen. Und erst dann können wir es tun. Aber das ist nicht der Weg, den Jesus uns gezeigt hat. Also wir hängen an unserem Wissen, und ich kenne das von mir selber auch wie wir das im Hauskreis machen. Wir reden über vieles. Aber manchmal, wir werden selten in unserer Gemeinde, und so kenne ich das aus meinen Christen auch, wirklich praktisch. Wir haben oft nicht den Blick, uns gegenseitig zu helfen. Dass wir zum Beispiel wirklich darüber reden, dass wir im Hauskreis sagen, hey, wie machst du das eigentlich, dass du deinen Glauben am Arbeitsplatz bekennst? Machst du das? Und wenn ja, wie gelingt dir das? Wie gehst du damit um, mit dieser Angst, die du hast, vielleicht ausgelacht zu werden? Oder irgendwie als ein Spinner dazustehen. Wie machst du das? Und wie redest du trotzdem über deinen Glauben? Wie machst du das in der Nachbarschaft oder in dem Umfeld, wo du lebst? Und ich glaube, darüber müssen wir uns austauschen. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Oder wenn es darum geht, zum Beispiel, das Evangelium echt auch auf der Straße zu verkündigen, zu Menschen hinzugehen, fremde Menschen anzusprechen und ihnen was von Jesus zu erzählen. Das ist eine Sache, wo wir irgendwie eigentlich wissen, ja, das wäre eigentlich ganz wichtig, dass wir das tun. Aber wir haben Angst davor, das zu tun. Und da ist es doch ein guter Weg zu sagen, ja, das ist wirklich schwer, aber wir können uns doch gegenseitig damit mit hineinnehmen. Wir können doch zu jemandem, der das noch nie gemacht hat, doch sagen, hey, komm du mal mit mir. Ich habe das schon mal gemacht. Du kannst mit mir kommen und beim ersten Mal schaust du vielleicht nur einfach zu, wie ich das mache. Wie ich mit anderen Menschen rede und wie ich so einen ersten Schritt gehe. Und dann kannst du beim nächsten Mal, sagst du vielleicht auch etwas mit dazu und sagst, bekennst auch deinen Glauben und bezeugst deinen Glauben. Und irgendwann bist du vielleicht so weit, dass du sagst, so, jetzt kann ich das auch alleine, jetzt habe ich das ein paar Mal geübt, jetzt mache ich das. Und dann kannst du irgendwann jemanden mitnehmen und sagen, hey, musst mal mitkommen, komm mal mit, schau mir mal einfach zu. Und so kann das weitergehen und so kann unser Glaube wirklich praktisch werden und kann unser Glaube auch können daraus Taten werden. Und der Punkt ist doch, in der Zeit, die wir mit Gott verbringen, da bekommen wir ja eine Anleitung für unser Christsein. Wir bekommen eine Anleitung für unser Leben. Für unser Leben als Christ. Für unser Tun bekommen wir eine Anleitung. Aber wenn wir nicht anfangen, das zu tun, dann wird diese Anleitung irgendwann fade. Dann bekomme ich eine Anleitung für etwas, was ich nicht umsetze. Das ist irgendwie so, als wenn wir uns einen Rasenmäherroboter kaufen oder eine Küchenmaschine oder so und wir nehmen uns als erstes die Anleitung, lesen die erstmal hoch und runter und fangen an, nur die Anleitung zu lesen. Aber wir packen das Gerät nicht mal aus. Wir fangen nicht mal an, das einzusetzen. Sondern wir denken immer, das mit dem Gerät, da kann aber ganz viel auch schief gehen und jetzt muss ich doch noch mal mehr lesen und noch mal mehr studieren und vielleicht muss ich mir noch andere Literatur dazu holen, bevor ich mit diesem Gerät wirklich loslege. Nein, wir müssen die Dinge tun. Und in dem Tun lernen wir auch Dinge dazu. Es ist nicht so schlimm, wenn wir da einen Fehler machen oder etwas nicht perfekt machen. Viel wichtiger ist, dass wir anfangen, diese Dinge auch zu machen. Sonst läuft es vielleicht ähnlich so wie in folgendem Beispiel. Wenn ich zu meinen Kindern sagen würde, so, Kinder, ich habe gesehen, eure Zimmer, die sind so durcheinander, jetzt wird es Zeit, jetzt geht ihr nach oben und räumt euer Zimmer auf. Okay, die Kinder marschieren los und sie kommen irgendwann wieder und sie sagen, Papa, wir haben jetzt auswendig gelernt, wir sollen unser Zimmer aufräumen. Es ist total durcheinander. Und ich würde sagen, aber habt ihr es aufgeräumt? Nein, haben wir nicht. Ihr geht jetzt hin, ihr räumt das jetzt auf. Es muss aufgeräumt werden, das Zimmer. Und dann kommen sie irgendwann wieder und sagen, Papa, also jetzt, wir haben 5 Wege jetzt überlegt, wie man das Zimmer aufräumen kann. Also man könnte es so machen, man könnte es so machen, man könnte es so machen. Und ich frage sie, habt ihr es aufgeräumt? Und sie würden sagen, nein, haben wir nicht. Wir haben uns ja ganz viel... Und ich würde sagen, nein, geht jetzt hin. Geht jetzt hin und räumt euer Zimmer auf. Und dann kommen sie irgendwann wieder und sagen, Papa, ja, also wir haben uns jetzt ganz viel Gedanken darüber gemacht, wann ist ein Zimmer eigentlich aufgeräumt? Und ich würde ihnen sagen, räumt es auf. Räumt es auf. Tut das. Und ich glaube, unser Christsein kann wirklich manchmal so sein, dass wir so nur auf dieses Wissen fixiert sind und auf unser Denken fixiert sind, dass wir nicht anfangen, die Dinge zu tun. Und so sollten wir das nicht machen. Nein, wir sollten wirklich anfangen, die Dinge zu tun. Und Wissen wird auch ja dann erst richtig lebendig, wenn wir es anwenden. Das weiß jeder, der irgendwie ein langes Studium gemacht hat oder eine lange schulische Ausbildung. Wenn es in die Praxis geht, dann ist das auf einmal eine ganz andere Sache. Und dann verändert sich auch nochmal das, was im Kopf ist und was in der Theorie, was man im Kopf hat, das verändert sich nochmal durch die Praxis. Ich möchte euch mal bitten, überlegt euch mal eine Sache aus eurem Leben, die ihr mit Jesus erlebt habt. Denkt mal einen kleinen Moment nach. Etwas, was ihr mit Jesus erlebt habt oder in eurem Umfeld oder Familie vielleicht. So, und jetzt überlegt mal, wie lange ist das her? Und das kann schon einige Zeit vielleicht länger her sein. Aber ihr wisst das, was da passiert ist. Denn ihr habt da was erlebt. Da ist etwas passiert. Da ist vielleicht jemand, ein kranker Mensch, gesund geworden. Da ist vielleicht Gottes Führung irgendwie da gewesen in einer ganz bestimmten Lebenssituation. Da ist vielleicht eine andere große Sache passiert. Aber es ist vielleicht länger her. Aber ihr könnt euch gut daran erinnern, denn ihr habt da was erlebt. Und jetzt überlegt mal die letzte Predigt, die ihr gehört habt. Vielleicht letzten Sonntag. Was war da nochmal das Thema? Ja, da weiß es jemand. Aber nicht jeder, und so geht mir dasselbe auch, weiß das immer nochmal. Was war das auch nochmal genau? Vielleicht so die Erinnerung, ja, das war eine gute Predigt, ja. Aber was war jetzt der Inhalt? Was war jetzt das, was ich für mein Leben umsetze? Das ist nicht immer so ganz einfach, das noch parat zu haben. Das heißt, durch das Leben, dadurch, dass wir anfangen, die Dinge zu tun, auch vielleicht direkt nach einer Predigt, dann wird es lebendig. Dann kommt es in unser Leben hinein und dann geht es in unserem christlichen Glauben auch nicht mehr um Theologie, sondern es geht um das Leben. Denn Jesus ist nicht mit Theologie gekommen, sondern er ist mit dem Leben gekommen. Und er will uns helfen, unser Leben nach seinem Willen zu gestalten. In Jakobus 1, Vers 22, da steht nochmal eine ganz wichtige Stelle in der Hinsicht. Da steht, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Und dann der ganz wichtige Nachsatz, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Und wir betrügen uns selbst, wenn wir meinen, wir müssen immer nur mehr wissen und müssen immer nur uns da weiter rein vertiefen und nicht anfangen, die Dinge auch wirklich zu tun. Und das ist doch eigentlich auch das, was besonders spannend ist im Leben als Christ. Wenn wir nämlich anfangen, auch mit wackeligen Beinen vielleicht, hinauszugehen, das zu tun, was Jesus, wozu er uns herausfordert, und wir ihn dann erleben. Wir erleben nämlich Jesus und Gott nur im begrenzten Maß dann, wenn wir uns nur sozusagen mit ihm unterhalten und sozusagen in unserem Kämmerchen bleiben, sondern wir erleben ihn besonders dann, wenn wir rausgehen, auf sein Vertrauen hin, mit Vertrauen auf ihn hin rausgehen und die Dinge tun. Was sollen wir konkret tun? Erstmal gibt es natürlich auch einige Dinge, die wir nicht tun sollen. Nämlich wir sollen nicht in Sünde leben. Wir sollen sogar die Sünde hassen. Das heißt, wir sollen nicht leichtfertig mit der Sünde umgehen. Wenn wir erkannt haben in unserem Leben, wir sind an einer Stelle auf dem falschen Weg, dann können wir nicht sagen, ja, danke Gott für deine Vergebung und dann meinen, wir können das so weitermachen. Nein, wir müssten dann wirklich sehen, dass unser Leben sich an dieser Stelle auch verändert mit Gottes Hilfe. Und das müssen wir wirklich dran sein, dass unser Leben, dass wir umkehren an dieser Stelle, wenn wir etwas erkennen. Auch vielleicht umkehren von falschen Denken. Vielleicht auch umkehren von Dingen, wo wir erkennen, da habe ich bisher auch ein falsches Bild von Gott gehabt. Da muss ich von weg. Da muss ich umkehren. Und muss mir von Gott zeigen lassen, was das Richtige ist. Also Dinge, die wir nicht tun sollen und Dinge, also dass wir umkehren sollen. Aber es gibt natürlich auch sehr viele allgemeine Aufträge, die jedem Christen von uns gelten. Zum Beispiel den Missionsbefehl. Der gilt nicht irgendwie der Gemeinde ganz allgemein, sondern der gilt jedem. Jeder Mensch ist dazu aufgefordert, seinen Glauben zu bezeugen und andere Menschen zu Jesus zu führen. Da brauchen wir nicht noch einen speziellen Auftrag von Gott, dass er uns persönlich das nochmal sagt. Nein, jeder ist dazu beauftragt. Nicht jeder muss das hauptamtlich machen, vollzeitlich machen, aber jeder in seinem Leben, wo er lebt, mit den Menschen, unter denen er lebt, ist er dazu beauftragt, seinen Glauben zu bekennen und seinen Glauben andere Menschen einzuladen zum Glauben. So gibt es viele allgemeine Aufträge im Neuen Testament, die wirklich jedem Christen erstmal gelten. Und Und dann gibt es natürlich noch dieses, dass wir das spezielle Reden Gottes manchmal an uns erleben. Dass zum Beispiel Gott uns sagt, du sollst jetzt dir und die Person ansprechen, die und die Person ruft dir an, ich habe da was für dich oder ich will dich da irgendwie gebrauchen und wir wissen gar nicht warum. Wir haben vielleicht noch nicht mal die hundertprozentige Sicherheit, dass Gott zu uns geredet hat, aber wir haben vielleicht diese Idee und können denken, ja, das könnte jetzt von Gott sein, also werde ich das tun und dann kann ich Gott erleben. Oder wir haben von Gott den Eindruck, dass er uns sagt, gib dort und dort dir die Geldspende hin. Oder mach etwas anderes. Und genau das erleben wir mit Gott, wenn wir eben danach fragen, auch nach seinem Auftrag speziell für unser Leben. Und dann kann das einfach auch nochmal sein, was wir erleben. Was wir konkret tun sollen. Gut, wenn wir jetzt nochmal drauf schauen, auf der einen Seite die Lehre, auf der anderen Seite die Gehorsam, dann finde ich es nochmal sehr spannend zu gucken, wie war das eigentlich bei Jesus? Im Neuen Testament finden wir mehrere Stellen, wo sozusagen Jesu Wirken und Jesu Leben nochmal kurz zusammengefasst wird. Manchmal in so ein, zwei Sätzen. Und ich habe mal eine Stelle rausgesucht, die steht in der Apostelgeschichte 10. Da heißt das, Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seine Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Und interessant ist bei dieser Zusammenfassung, da taucht das Thema Predigen und Lehren überhaupt nicht auf, sondern da wird nur sein Handeln genannt. Und es gibt viele Stellen, wo Jesu Leben sozusagen kurz zusammengefasst wird. Oft ist es so, dass beides genannt wird, Lehre und sein Handeln. Aber wir finden nicht die vielen Stellen, wo nur sein Lehren betont wird. Nein, Lehren und Handeln, das, was er gebracht hat an Wort und sein Tun, das wird immer beides genannt. Und das hat Jesu Wirken ausgemacht. Und der Punkt ist doch auch, Jesus ist ja nicht auf die Erde gekommen und hat uns gesagt, Gott liebt euch und hat uns nur sozusagen diese Botschaft gebracht, sondern durch seinen Weg, den er gegangen ist, durch sein Handeln, dadurch können wir doch erst richtig verstehen, was das heißt. Weil sein Weg war doch, ans Kreuz zu gehen. Und daran sehen wir doch, wie groß Gottes Liebe ist. Wenn Jesus uns das nur mit Worten gesagt hätte, ich weiß nicht, ob wir das wirklich verstehen würden. Aber dadurch, dass wir, wenn wir aufs Kreuz schauen, wenn wir sehen, Gott war bereit, seinen eigenen Sohn ans Kreuz zu geben. Und Jesus war bereit, diesen Weg zu gehen. Jesus hätte alle Macht der Welt gehabt, jederzeit das abzubrechen. Und das müssen wir uns mal vor Augen halten. Er hätte wirklich jederzeit die Möglichkeit gehabt, das Ganze zu beenden. Denn er hatte Macht, Tote aufzuerwecken. Er hatte die Macht, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Wir lesen das alles im Neuen Testament, was da passiert ist. Und dann hätte er doch die Macht gehabt, dieses auch zu beenden. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat es aus Liebe zu uns nicht gemacht. Sondern er ist diesen Weg gegangen. Und weil er diesen Weg gegangen ist, verstehen wir erst so richtig, was das heißt, dass Gott uns liebt. Wir haben den Auftrag, den hatte ich vorhin schon mal genannt, den Missionsbefehl. Ich nenne ihn noch mal kurz. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und zu allen Menschen und macht, nee, nochmal, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Wir sollen Jünger machen, wir sollen Nachfolger Jesu machen. Wir sollen Menschen nicht nur so einen kleinen Hinweis auf Jesus geben, sondern wir sollen sie dazu bringen, dass sie Nachfolger von Jesus werden. Dass sie ihr eigenes Leben abgeben, dass sie dem eigenen Leben sterben und sagen, ich will jetzt mit Jesus leben. Und ich will mein Leben jetzt alleine danach ausrichten, was Jesus will. Und da heißt es eben nochmal ganz kurz, er lehrt sie, alles zu befolgen. Und bei Lehren, da denken wir oft, okay, an so ein Pult und da steht jemand vorne, wie jetzt hier so, und erklärt und macht. Also so mehr die Lehre. Aber wie hat Jesus das gemacht? Hat er eine Schule gegründet, an denen jeden Tag viele Leute gekommen sind und er hat sie unterrichtet? Nein, das hat er nicht gemacht. Sein Wirken bestand aus Lehre und aus Handeln. Beides sehen wir da ganz, ganz stark. Und auch sein Start mit den Jüngern, der fing nicht damit an, dass er gesagt hat, so, ich muss euch was erzählen, ich werde euch jetzt erstmal eine Woche predigen und Gott zeigen und erklären. Nein, er hat gesagt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Kommt mit mir, folgt mir nach, seht, wie Gottes Liebe ist und seht, wie ich das Ganze auch lebe. Kommt mir nach und folgt mir. Also Jesus hatte Jünger und das heißt eigentlich sowas wie, er hatte nicht Schüler und Studenten, sondern er hatte eigentlich mehr so Auszubildende, mehr so Lehrlinge. So kann man das eigentlich besser beschreiben. Und jeder, der Jesus nachfolgt, der ist eigentlich nicht ein Schüler Gottes oder ein Student Gottes, sondern eigentlich eher ein Auszubildender Gottes oder ein Lehrling Gottes. Und dann geht es darum, seinem Meister zu folgen und Schritt und Schritt zu werden wie er, so wie in der Ausbildung. Ein Mensch mehr und mehr versucht, so zu werden wie sein Meister. Wir können uns das mal deutlich machen in einem Beispiel eines Elektrikers. Also wir haben einen jungen Mann, der will Elektriker werden, der findet das Thema spannend, Elektrizität, und er hat Lust darauf und er möchte Elektriker werden. So, jetzt haben wir diesen Elektriker da. Wir sagen, okay, die Ausbildung dauert 3 Jahre. Hier hast du das große Werk, was ein Elektriker wissen muss. Und er hat, das ist ein richtiger dicker Wälzer. Das ist richtig fundiert. Das ist richtig, richtig gut, was da drin steht. Alles über Elektrizität, alles, was ein Elektriker wissen muss. So, und jetzt hat er 3 Jahre Zeit, dieses Buch zu studieren. Er liest das, er studiert das, er ackert das richtig durch, er kennt bestimmte Sachen auswendig, die Formeln, die kann er alle auswendig, das hat er alles drauf. Und er weiß auf jede Frage, die man mit diesem Buch beantworten kann, weiß er eine Antwort. Denn er kennt das Buch durch und durch. Er hat das alles gelernt. So, und dann kommt sein erster Arbeitstag. Er bekommt einen Werkzeugkoffer in die Hand gedrückt und wird gesagt, so, Adresse sowieso, da fahr jetzt hin, da ist ein Ofen kaputt. So, und dann kommt er da an mit seinem Werkzeugkoffer, stellt den mal ab, macht den mal auf und sagt, oh, das ist interessant, was für Geräte da drin sind. Eine Zange, oh ja, Messgerät. Oh, das habe ich im Buch auch mal gesehen, Messgerät und so. Oh ja, genau. Und da erkennt er auch so die Werte wieder, die er aus dem Buch auch gelesen hat und was man damit messen kann. Oh, so, okay, sieht das ein bisschen. So, und jetzt steht er vor dem kaputten Backofen. Und die Person im Haus sagt, ja, der Backofen ist kaputt. Er geht einfach nicht mehr an. Okay, was soll er jetzt machen? Wird er das schaffen, jetzt diesen Backofen zu reparieren? Wird er wissen, was er jetzt machen muss, wie er den Backofen vielleicht erstmal auseinandernehmen muss, um die richtigen Dinge zu messen? Nein, das wird er nicht wissen. Er wird nicht wissen, wie er das Ganze machen muss. Und er wird irgendwann abhauen. Er wird sagen, er kriegt Angst davor. Und er weiß nicht, wie er das machen soll. Aber eine Ausbildung läuft doch so, dass jemand im ersten Ausbildungstag erstmal mitgenommen wird. Und dann guckt er zu. Dann guckt er zu, wie sein Meister das macht. Und sein Meister erklärt den Sachen. Hier, so und so mache ich das erstmal. Ich baue das und das erstmal auseinander und das messe ich dann. Beim nächsten Mal, da wird der Auszubildende, das wird ihm gesagt, so, jetzt kannst du schon mal dir und die Schritte, das kannst du schon mal machen. Du kannst schon mal das und das abschrauben und so, und dann schauen wir weiter. Und dann geht das so weiter, Schritt für Schritt, dass er die Dinge lernt, praktisch zu tun. Und irgendwann sagt der Meister, so, jetzt bist du dran. Ich stehe noch dabei und ich halte mein Pläuschen mit den Leuten des Hauses und du machst mal. Und dann macht er. Und wenn er eine Frage hat, dann ist sein Meister da und er kann ihn fragen. Und dann irgendwann geht er sogar alleine los und kann nur noch mal seinen Meister anrufen. Und wenn seine Ausbildung zu Ende ist, dann kann er das. Dann weiß er, wie man einen Backofen repariert. Und mit noch ein paar Jahren Erfahrung ist er irgendwann so wie sein Meister. So läuft doch eine Ausbildung. Und so, glaube ich, sollte es auch bei uns in unserem Christsein sein. Wir müssen viel, 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 viel praktischer werden. Und nicht so bei dieser Kopfsache alleine bleiben. Und wir bekommen wirklich Angst vorm Tun, wenn wir nicht anfangen, diese Dinge umzusetzen. Der Elektriker mit dem ersten Ausbildungsweg, der bekommt Angst vor der Sache. Der weiß nicht, wie er es wirklich tun soll. Obwohl er so viel Wissen hat, weiß er nicht wirklich, wie er es machen soll. Und Jüngerschaft heißt, dass wir uns gegenseitig mit reinnehmen, dass wir uns gegenseitig helfen, die Dinge zu tun. Aber der einzige Platz in der Welt, wo wir eigentlich nicht so arbeiten, ist in der Gemeinde. Überall in der Welt, in der Berufswelt, machen wir diese Sachen praktisch. Wenn ein Arzt sein Studium abgeschlossen hat, muss er ein praktisches Jahr absolvieren. Und da braucht er auch noch ein paar Jahre, bis er wirklich ein guter Arzt wird. Bis er ein Chefarzt sein kann, vergehen noch viel mehr Jahre. Auch er braucht die Praxis. Und so brauchen wir das auch. Wir brauchen die Praxis. Und ich glaube, die Gefahr ist wirklich, wir bleiben die ganze Zeit nur auf das Wissen fixiert und fangen einfach nicht an, die Dinge zu tun. Aber Jesus ist eben nicht mit Theologie gekommen, sondern er ist mit Leben gekommen. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir zum Tun? Wie passiert das, dass wir zum Tun kommen? Weil das Wort einfach nur lebendig wird, wenn wir anfangen, es auch zu tun. Und natürlich gibt es Angst in uns. Und das müssen wir uns eingestehen. Ja, wir haben Angst davor, dass wir vielleicht, wenn wir unseren Arbeitskollegen deutlicher oder überhaupt von Gott erzählen, dass wir vielleicht komisch angeguckt werden, dass wir nicht mehr für voll genommen werden. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Müssen wir nicht trotzdem Wege finden, diesen Schritt auch zu gehen? Und wie geht das? Und wie können wir, also, dass wir uns dann, und dann ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen. Denn die Taten, die fangen dann an, unseren Glauben wirklich zu bezeugen. Und wenn wir bisher wenig getan haben, was Jesus sagt, dann ist unser Glaube, glaube ich, auch wirklich noch ziemlich am Anfang. Ein großer Glaube zeigt sich ihm darin, dass er wirklich auch das tut, was Jesus gesagt hat. Und umso konsequenter denn auch nach und nach das tut, was Jesus gesagt hat. Und so wachsen wir auch. So kann auch unser Glaube wachsen. Unser Glaube wächst nicht, wenn wir nur bei der Lehre bleiben. Wenn wir nur meinen, das brauchen wir immer noch mehr. Nein, unser Glaube wächst gerade dann auch, wenn wir mutig anfangen, bestimmte Schritte zu gehen. Dann wächst unser Glaube. Dann verändert das auch unser Wissen, beeinflusst das gegenseitig. Und dann kommt immer noch unser Gehorsam mal ein bisschen hinterher. Und dann wächst unser Glaube. Und der Punkt ist, wir können hier nicht wählen. Wir können nicht sagen, okay, das ist ja schön und gut, aber ich wähle für mich die Lehre. Ich wähle für mich den Glauben. Ich wähle für mich das, was in meinem Kopf passiert und was zwischen mir und Jesus alleine passiert. Aber das ist nicht das, was wir uns aussuchen können. Nein, die Taten, die gehören wirklich zwingend dazu. Und ich möchte das nochmal an einem Vers hier deutlich machen. Johannes 3,36, da heißt das, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr deutlicher Vers, ein sehr drastischer Vers. Aber so ist es und so steht es in der Bibel. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Das heißt, auch hier sehen wir, dass das Wort Glaube und Gehorsam fast nahezu gleichgesetzt wird. Glaube ist das, was zuerst ist, aber der Gehorsam muss gleich hinterherkommen. Sonst passt da was nicht zusammen. Denn unser Gehorsam bezeugt unseren Glauben. Also nochmal, ein bisschen zusammenfassend zu Glaube und Gehorsam. Ja, es ist so, dass wir durch unsere Taten uns nicht den Weg in den Himmel erarbeiten können. Unser Handeln ist zu unvollkommen. Wenn wir jetzt sagen, es kommt nur auf mein Handeln an, dann denken wir, wir könnten durch unsere Taten uns den Himmel verdienen. Und den Weg gibt es nicht. Der Weg ist nicht offen. Unsere Taten reichen absolut nicht aus. Und wir können nur den Zugang zu Gott haben und den Weg auch letztlich in den Himmel haben, wenn wir Glauben und Vertrauen auf Jesus haben und wenn wir seine Gnade in Anspruch nehmen. Und das machen wir durch Glauben. Aber wenn wir das wirklich glauben, kann dieser Glaube nicht ohne Taten bleiben. Und unser Glaube bezeugt sich denn darin, dass wir das auch tun, was wir gehört haben. So, und jetzt, wie ist das jetzt hier? Jetzt stehe ich hier vorne und ich erzähle euch viel und ich habe wieder, es stand dieser Punkt im Vordergrund, nämlich die Lehre. Das, was ich euch gesagt habe. Und es kann sehr schnell so gehen, dass man sagt, nach einer Woche oder nach zwei oder drei, nicht mehr weiß, was war nochmal das Thema und wie ist es denn jetzt eigentlich. Der Punkt ist, wir müssen praktisch werden. Und ich glaube, uns ist allen klar, dass wir unseren Glauben bezeugen sollen. Und das ist eine Sache, die wir praktisch einüben müssen. Genauso wie ein Kind es nicht lernt, sein Zimmer aufzuräumen, wenn es sich viele Gedanken macht, sondern indem es wirklich anfängt, das zu tun. Genauso müssen wir auch lernen, die Dinge zu tun. Und deshalb würde ich jetzt gerne mit euch im Gottesdienst, jetzt hier und jetzt, euch bitten, dass ihr euch immer zu zweit zusammentut. Nicht mit der Person, mit der ihr vielleicht gerade gekommen seid, also gerne auch eine andere Person. Und dass ihr euch gleich mal kurz erzählt, was ihr in der letzten Zeit mit Jesus erlebt habt. Also ein Zeugnis gebt. Erzählt, was ihr mit Jesus erlebt habt. Eine Sache, die vor kurzem gewesen ist, die vor längerem gewesen ist, das ist nicht das Entscheidende, sondern eine Sache, die ihr mit Jesus erlebt habt, dass ihr euren Glauben bezeugt. Oder wenn ihr sagt, okay, da fällt mir jetzt nicht so wirklich was ein, dann überlegt nochmal, wie seid ihr Christ geworden? Auch das ist eine Sache, wo ihr Zeugnis geben könnt, wie Gott euch geführt hat und wie ihr da angefangen habt mit Jesus. Und wenn ihr sagt, das beides sagt mir nicht so wirklich was, dann sagt einfach, erzählt dem anderen einfach, was ihr über den Glauben denkt, was ihr über Gott denkt, was ihr meint. Also, wir machen das jetzt 5 Minuten lang, fängt die eine Person an, der anderen Person das zu erzählen und danach komme ich nochmal nach vorne und sage, dass die 5 Minuten vorbei sind und dann bitte ich euch, dass ihr die Rollen tauscht und dass ihr dann euch andersum euer Zeugnis euch gebt. Habt keine Angst davor, das zu tun, es ist nur eine Person, sucht euch eine Person aus, wo ihr keine Angst habt, hier sind genügend Personen, dreht euch ein bisschen zueinander um, ihr könnt auch, oder wir machen das mal so, steht mal bitte alle auf, dann ist es noch ein bisschen einfacher, soweit das euch möglich ist, aufzustehen. Oder eine Person, die eben neben euch sitzt, könnt ihr auch nehmen. Und erzählt euch bitte jetzt mal in den nächsten 5 Minuten ein Zeugnis aus eurem Leben. Etwas, was ihr mit Jesus erlebt habt. Ganz schlicht und einfach, kann kurz und knapp sein. Also jetzt 5 Minuten Zeit, das Ganze zu machen. Und dann komme ich hier wieder nach vorne und sage, dass die 5 Minuten um sind. Okay, dann bitte ich euch jetzt mal so langsam zu Ende zu kommen und euch hinzusetzen. Gut, was ihr jetzt gemacht habt, ist, ihr seid meinen Anweisungen gefolgt, aber das ist zwar jetzt nicht der entscheidende Punkt, sondern ihr habt seitdem gefolgt, was Jesus gesagt hat. Nämlich, wir sollen unseren Glauben bezeugen. Das heißt nichts anderes, als dass wir erzählen, was wir mit Gott erleben. Wir sollen Zeugen sein. Wir sollen nicht Richter sein, wir sollen nicht Anwälte sein, wir sollen Zeugen sein. Und das heißt es, wenn wir mit anderen Menschen im Gespräch sind, dass wir bezeugen, was wir mit Gott erleben. Und das gibt dem anderen Menschen doch einen Hinweis darauf, dass Gott nicht nur vor 2000 Jahren gehandelt hat oder sonst wo, oder nur fernab von uns, nur in China oder sonst wo, sondern dass Gott wie dich heute hier, auch in Remels, hier unter uns, in unserem Menschenleben, dass er real ist. Und das brauchen wir, dass wir davon hören und dass wir davon erfahren, wie Gott in dem Leben anderer Menschen wirkt. Und es ist auch so wichtig, dass wir selber davon Zeugnis geben, dass wir das weitergeben. Also ihr habt das jetzt gemacht, ihr habt Zeugnis gegeben. Und der Punkt ist, genau wie ihr jetzt Zeugnis gegeben habt, könnt ihr das auch wieder tun. Und kann man das auch nicht nur hier in der Kirche machen, sondern man kann es in seinem Alltag machen. Man kann es da machen, bei den Menschen, mit denen man zusammenlebt. Menschen gegenüber, die schon auf dem Weg mit Jesus sind, auf denen gegenüber ist das wichtig, Zeugnis zu geben, aber natürlich auch Menschen gegenüber, die vielleicht irgendwie offen wohl für Gott sind, aber auch nicht wirklich ihr Leben mit Jesus leben. Die irgendwie bereit sind, auf Jesus zu hören, aber irgendwie noch nicht den Schritt gewagt haben, noch nicht wirklich Schritte der Nachfolge gegangen sind und schon noch gar nicht an dem Weg sind, dass sie sagen, Jesus ist mein Herr und Jesus soll mein Leben führen und soll mein Leben bestimmen. Also du hast es jetzt geübt und kannst das wieder tun. Und jetzt weiß ich, dass wir Menschen ganz leicht so sind oder so ein bestimmter Typ Menschen, so bin ich eigentlich auch eher, dass ich denke, so, jetzt muss ich mich nochmal zu Hause hinsetzen, muss mir das jetzt nochmal richtig gut erarbeiten und nochmal richtig ausfeilen und dann habe ich ja eine gute Grundlage. Und da sage ich jetzt, nein, mach das nicht. Das Entscheidende ist, dass ihr das tut. Und wenn euer Zeugnis auch unvollständig ist oder ihr sagt, das ist ein bisschen hakelig und so, das ist ganz egal. Das Entscheidende ist, dass ihr es tut. Und wenn ihr es getan habt und öfter tut, dann wird es auch einfacher werden. In dem, dass wir es tun, werden die Dinge einfacher. Und dann kommt unser Gehorsam, kommt dem Wissen nach. Und unser Wissen, das alles verändert sich dadurch. Und jetzt möchte ich euch nochmal herausfordern. Ich habe euch gerade schon herausgefordert, Aber jetzt möchte ich euch in anderer Hinsicht herausfordern, nämlich in eurem Gebet, was wir jetzt gleich haben. Wir haben gleich eine kurze, stille Zeit und ich möchte euch herausfordern, wenn ihr sagt, ich möchte wirklich Jesus erleben, in den nächsten Tagen, heute vielleicht noch oder in den nächsten Tagen, ich möchte etwas mit Jesus erleben, dann möchte ich euch bitten, dass ihr gleich im Gebet die Gelegenheit nutzt und zu Gott betet und sagt, Gott, wem soll ich mein Zeugnis nochmal erzählen? Wem soll ich das erzählen, was ich jetzt gerade hier erzählt habe? Wer ist der Mensch? Zeig du mir den. Und dann möchte ich euch bitten, dass wir in der Zeit, die wir gleich des Gebets uns nehmen, dass ihr das betet und dass ihr dann anschließend auf Gott hört und dass ihr dann darauf wartet, wen Gott euch vielleicht vor Augen führt. Wo Gott sagt, dieser Person, der gebe Zeugnis. Also wir nehmen uns Zeit dafür. Ich bete und setze mich dann auch einen Moment hin. Danke für dein gutes Wort, Jesus, was du uns gegeben hast. Und du gibst uns die klare Anweisung, dass wir unseren Glauben bezeugen sollen. Und wir haben das hier gerade geübt. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt mit jedem bist, der nach dir fragt und der dir folgen will. Und so haben wir jetzt eine stille Zeit, wo jeder mit dir reden kann und fragen kann, wen du ihn vor Augen für, wen du für ihn hast, den er Zeugnis geben soll. Aber wir nehmen uns einen Moment Zeit. Also, bist du den Schritt gegangen? Hast du darum gebetet? Hat dir Gott vielleicht jemanden gezeigt, dem du Zeugnis geben sollst? Und bist du entschlossen, das zu tun? Vielleicht schwankst du noch ein bisschen, wenn du so jemanden hast. Und ich möchte jetzt nochmal, wenn du sagst, doch, ich will das tun, dann möchte ich jetzt euch nochmal die Gelegenheit geben, das kurz eurem Nachbarn zu flüstern, zu sagen, ja, ich weiß eine Person, der ich das sagen soll. Also jetzt ein kurzer Moment. Steckt eure Köpfe zusammen, flüstert, wenn ihr wollt, wenn ihr sagt, ich möchte das tun. Klopft es für euch fest. Sagt, ich will diesem Auftrag folgen, ich will Jesus erleben, ich will rausgehen, ich will ihm gehorchen und möchte erleben, wie er dann auch mit mir ist und wie er dann auch mir vielleicht die richtigen Worte gibt oder auch die Situation so fügt, dass das möglich ist, dass ich meinen Glauben bezeugen kann. Und so kann es manchmal so Situationen geben, dass Gott das so führt, dass es den richtigen Moment gibt mit dieser Person, wo ich etwas erzählen kann oder dass das Thema schon irgendwie in die Richtung lenkt, wie auch immer. Und ein wichtiges Wort möchte ich euch zum Abschluss noch mitgeben, nämlich nochmal aus dem Missionsbefehl. Da heißt es ja, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also ihr macht das nicht alleine, wenn ihr das macht, sondern Jesus ist mit euch. Er ist in euch durch seinen Geist, durch seinen Heiligen Geist und ihr macht das nicht alleine. Und darauf dürft ihr vertrauen. Seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Amen.